Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, die Weltmeisterschaft, die Fußball-Weltmeisterschaft ist ja schon im vollen Gange. Hast du schon das ein oder andere Spiel dir angeschaut?
Ja, ich habe mal kurz ins Eröffnungsspiel reingeschaut und werde mir auf jeden Fall die Spiele der deutschen Nationalmannschaft anschauen.
Hast du denn auch zufälligerweise das erste Spiel der iranischen Mannschaft gesehen?
Also ich habe drüber gelesen, dass bei der Nationalhymne die Mannschaft geschwiegen hat.
Genau, und das hat im Land selbst wohl eine große Kontroverse auch ausgelöst, auch unter den Fans im Stadion schon, da gab es dann die Rufe Verräter und andere, die das aber begrüßt haben. Also es scheint, das Land ist nach wie vor sehr, sehr gespalten, ist ja seit September in großen Unruhen versunken, der Iran, wobei man zwischendurch wenig gehört hat. Also so ist es mir zumindest vorgekommen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, zwischendurch war mal ruhig und ich dachte, es ist vorbei, aber... es ist nicht vorbei. Es wird weiter protestiert, demonstriert. Das Regime steht unter Druck und ich habe mit jemandem gesprochen, der sich gut auskennt vor Ort im Land, der das gut einschätzen kann. Dr. Andreas Reinicke, er ist Direktor des Deutschen Orient-Instituts und er war früher Botschafter, unter anderem auch in Tunesien. Und er kennt die Region sehr gut und mit ihm habe ich darüber gesprochen, ja, woher die Proteste ursprünglich eigentlich kommen, wie es im Moment aussieht und was es bedeuten kann für den Iran, wenn die Proteste anhalten und weitergehen. All das hört ihr jetzt im Interview, Dr. Andreas Reinicke, über die Situation im Iran. Dann freue ich mich, mir gegenüber in Zoom, zumindest digital zugeschaltet, Dr. Andreas Reinicke begrüßen zu dürfen, Direktor des Deutschen Orient-Instituts. Hallo und herzlich willkommen bei der Unionsstiftung.
Schönen guten Tag, Herr Holl. Ich freue mich, bei Ihnen wieder zu sein.
Herr Dr. Reinicke, wir wollen heute mal über den Iran sprechen, denn ich habe im Vorfeld unseres Interviews mal versucht, nochmal so ein bisschen aktuelle Meldungen zu finden und habe festgestellt, ja, der Iran ist kein Thema mehr. Es ist irgendwie untergegangen oder es geht langsam unter, dass dort massive Proteste noch im September und Oktober stattgefunden haben. Es hat alles angefangen mit dem Tod von Mahsa Amini, eines Mädchens, das von der Sittenpolizei festgenommen wurde und in der Haft gestorben ist. Das war im September und hat eine riesige Protestbewegung ausgelöst, die von manchen schon als Revolution gedeutet wurde. Ja, und wie gesagt, mittlerweile ist es ruhiger. Die Aufmerksamkeit ist deutlich zurückgegangen. Dabei hat die UN jetzt gerade dem Iran nochmal dazu aufgerufen, keine Gewalt gegen das eigene Volk anzuwenden. Das erste Todesurteil gegen Demonstranten wurde gesprochen. Herr Dr. Reinicke, können Sie uns noch einmal die Hintergründe der Proteste schildern? Also was war denn im Iran passiert, dass der Tod eines Mädchens so eine Protestbewegung ausgelöst hat?
Das würde ich gerne tun, aber ich werde schon mal eingangs sagen, die Proteste gehen durchaus weiter. Sie sind aber in den westlichen Medien nicht so bekannt, weil es einfach auch schwierig ist, an Informationen heranzukommen, wobei das sicherlich nur die eine Wahrheit ist. Aber tatsächlich lassen Sie uns einfach mal kurz in die Historie zurückzugehen. Ich will jetzt nicht bei der sogenannten Islamischen Revolution von 1979 beginnen, als Ayatollah Khomeini damals die Macht übernommen hat und der Schah verjagt wurde. Aber seitdem gibt es bekanntermaßen im Iran eine Islamische Republik mit einem System, ein Parlament, das auch frei gewählt wird, aber nur von Kandidaten, die von einem Wächterrat zugelassen werden. Und dieser Wächterrat kontrolliert damit letztendlich auch, wer im Parlament und in der Macht ist. Und das System hat inzwischen eine zunehmend radikale islamische Form angenommen, die letztendlich die Freiheiten zunehmend eingeschränkt haben. Und das Kopftuch der Frau ist letztendlich nur ein Symbol, aber es ist tatsächlich auch ein Symbol geworden. Aber es ist ja auch nicht die erste Revolution, die jetzt stattfindet oder vielleicht der erste Aufstand, der jetzt stattfindet, bekannt ist. Und die Hörer erinnern sich vielleicht daran, im Jahre 2009 nach der Wahl oder der Wiederwahl des damaligen Präsidenten Ahmadinejad gab es ja schon einen großen Aufstand, der aber vor allen Dingen in Teheran war und daher etwas anders war als heute. Das vielleicht nur mal als kurzen Einstieg.
Mhm. Vielen Dank. Jetzt aber trotzdem noch mal auf den Tod von Mahsa Amini zu sprechen. War das denn jetzt wirklich so ein ein Erlebnis, ein Ereignis, das wirklich diese Proteste ausgelöst hat, ganz allein? Oder war dieser Tod nur ein Tropfen in einem Fass, das ein Fass zum Überlaufen gebracht hat, wo sich viel angestaut hat? Vielleicht auch diese Proteste 2009, dass da unterschwellig immer was gebrodelt hat und das war der Moment, der es ausgelöst hat? Oder war das ein singuläres Ereignis, das für sich Proteste ausgelöst hat?
Nein, es ist tatsächlich der berühmte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und deswegen habe ich auch kurz die Historie genannt. Die Leute sind zunehmend unzufrieden, und zwar wohl aus wirtschaftlichen Gründen, aber eben auch aus politischen Gründen und aus gesellschaftspolitischen Gründen. Und es hat eben immer wieder diese Proteste gegeben. Es gab Proteste der Ölarbeiter in der eher von der arabischen Minderheit dominierten Südostprovinz und immer wieder auch Unruhe unter den Basaris. Also es gärt eigentlich die ganze Zeit schon. Hier ist vielleicht das Besondere gewesen, dass tatsächlich eine junge Frau attackiert wurde in dieser Art und Weise. Sie war eine Kurdin. Also die Kurden als eine große Minderheit sind zum ersten Mal direkt betroffen gewesen. Und so ist dieser Provinz jetzt nicht in der Hauptstadt entstanden, sondern ist zunächst erstmal in Kurdistan entstanden, ist von da aber wieder letztendlich das ganze Land übergewechselt. Und das geht eben auch nur, wenn tatsächlich eine breite Unzufriedenheit bereits vorher geherrscht hat.
Jetzt haben sich die Proteste am Anfang ja tatsächlich darum gedreht, dass man wissen wollte, warum ist diese Frau überhaupt in Haft gestorben. Da gab es ja dann auch noch die Autopsie, die ja angeblich dann auch die Sittenpolizei dann etwas freigesprochen hat, aber das wurde nicht gehört. Also am Anfang hat sich sehr viel um dieses Mädchen und um die Rolle der Sittenwächter gedreht. Haben sich die Proteste im Laufe der Zeit denn verändert und was sind denn die Forderungen aktuell der Demonstranten?
Ja, sie haben sich absolut geändert und das ist eigentlich ein klassisches Beispiel dafür, wie solche Ereignisse, wenn sie nicht von den Regierungen und der Regierung frühzeitig ernst genommen werden, letztendlich eskalieren können. Wir haben ein vergleichbares Beispiel gehabt in Tunesien, wo ich Botschafter war, auch in Syrien, aber ich auch Botschafter. Also beides Mal konnte man da sehr genau verfolgen, wie letztendlich der Versuch, so etwas zu unterdrücken, genau ins Gegenteil sich entwickelt hat. So ist es hier auch. Und der Unterschied ist tatsächlich, dass es, wie ich vorhin schon sagte, eben nicht nur in Teheran war, wie zum Beispiel die Grüne Revolution 2009, und nicht die Grüne Revolution, aber der Aufstand der Oppositionspartei, die sich damals des Wahlsieges beraubt fühlte, sondern dass tatsächlich jetzt eine ganze breite Bevölkerungsschicht mit eingegangen ist. Also die Kurden hatte ich schon genannt, die eine der großen sunnitischen Minderheiten sind im Iran. Neu ist jetzt auch überhaupt, dass zunächst mal die Männer auch auf die Straße gegangen sind. Also es hat angefangen mit Frauen, und zwar viele Tage lang mit Frauen. Und dann sind erst später die Männer dazu gekommen. Vielleicht kein Ruhmesblatt für uns Männer, aber trotzdem, so ist es mal gewesen. Jetzt sind die Männer aber mit auf der Straße, auch als Solidarität. Und ein weiteres Beispiel ist tatsächlich der Osten des Iranes. Dort lebt eine weitere sunnitische Minderheit, nämlich die Belutschen. Belutschistan wird geteilt mit Pakistan, eine sehr arme Bevölkerung. Man kennt es vielleicht von den Teppichen, die dort entstanden, wer sich für Teppiche interessiert. Das sind Sunniten und dort hat der wichtigste Prediger Abdul Hamid in Saidan, hat tatsächlich in seinen Freitagsgebeten jetzt seit mehreren Wochen diese Revolution unterstützt, weit über die Frau hinaus. Also über die Frauen hinaus. Also man merkt, hier ist eine breite Unruhe entstanden. Ich komme ja nochmal zu den Zielen. Ich wollte nämlich noch auf einen zweiten Teil aufmerksam machen, der auch interessant ist, nämlich, dass inzwischen auch die Erdölarbeiter wieder protestieren. Sie hatten vor einigen Jahren schon protestiert wegen schlechter Bedingungen, das passiert immer wieder, dann werden die entlassen oder werden niedergeschlagen. Jetzt haben sie aber den Aufstand gestartet oder sind ihm beigetreten, mehr aus politischen Gründen. Also Sie sehen, es ist deutlich breiter als vorher. Was ist das Ziel? Ja, das ist genau die große Frage. Es ist zunächst mal eine breite Palette gegen. Also eine breite Palette von Bevölkerungsgruppen, unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gegen das gegenwärtige Regime. Auch das muss man zunächst mal sagen. Das positive Ziel ist noch nicht ausdefiniert. Also da gibt es Unterschiede, da gibt es Monarchisten, die wollen also die Familie Pahlavi wieder haben. Und wobei der Sohn Pahlavi, der jetzt auch knapp 60 ist, schon erklärt hat, er wolle es gar nicht, aber es gibt diese Gruppe. Da gibt es dann welche, die Richtung Westen orientiert sind. Da gibt es aber andere auch, die sagen, na, wir wollen eigentlich unser eigenes System entwickeln. Also wir wollen selber suchen, aber wir wollen auf jeden Fall keine Unterdrückung mehr in dieser Form. Und deswegen kann man auch gar nicht so richtig sagen, was ist das positive Ziel. Aber das Negative ist, glaube ich, wie in vielen Revolutionen so, das Regime muss weg.
Jetzt ist ja ein Merkmal erfolgreicher Revolution, dass sich auch immer ein Teil der Führungselite mit anschließt. Also in der Französischen Revolution haben Teile der Aristokratie mit Revolution gemacht gegen den König und nur deshalb konnte sie erfolgreich werden. Ist das im Iran momentan auch zu sehen oder ist es einfach nur die Bevölkerung, nur die Opposition, die demonstriert? Oder gibt es mittlerweile auch Teile der Führungselite, die sich gegen das Regime wenden?
So genau weiß man das nicht, aber ich hatte eben schon den Imam Abdul Hamid genannt. Hm. Also er ist einer der führenden religiösen sunnitischen Köpfe. Übrigens seine Predigten und seine Autorität wird inzwischen auch von den sunnitischen Kurden anerkannt. Mhm. Also er ist schon eine führende Figur. Aber auch Rafsan Chani, der frühere Präsident, vielleicht weniger, aber seine Tochter, die immer schon in der Opposition war, ist auch wieder verhaftet worden. Also auch sie hat das unterstützt. Es ist schwierig für Oppositionelle, auch bekannte Oppositionelle, sich dort zu äußern, weil sie sehr schnell natürlich in das Fadenkreuz des Regimes geraten. Aber in der Tat ist das natürlich immer das Problem von Revolutionen, die Frage, wer ist die Führungsfigur, die dann danach kommt? Oder hat sie eine Führungsfigur? Und das ist tatsächlich das, was man zumindest im Iran im Augenblick noch nicht erkennen kann. Und auch Abdul Hamid, soweit ich das jedenfalls feststellen kann, ist sicherlich keine revolutionäre Führungsfigur, die das jetzt anführt. Aber er ist immerhin eine gewichtige Stimme in diesem ganzen Konzert. Mhm.
Schauen wir mal auf die Gegenseite, schauen wir mal auf das Regime, auf die Regierung des Irans. Sind die denn bereit, auf Forderungen der Demonstranten einzugehen in der einen oder anderen Weise, dass sie sagen, okay, wir lockern jetzt die Gesetze, was das Kopftuch anbelangt, oder wir gehen zumindest auf die Forderungen der Ölarbeiter zu? Gibt es da irgendein Anzeichen, dass die Regierung bereit ist, zu reden oder auf die Demonstranten zuzugehen?
Nein, es gibt eigentlich eher das Gegenteil. Mhm. Haben jetzt nach den 40 Tagen, den 40 Trauertagen, hatten wir den öffentlichen Aufruf des Generals der Revolutionstruppen, der sagte, so jetzt ist Schluss, jetzt geht nach Hause, sonst werden wir hart durchgreifen. Das hat aber keinen abgeschreckt. Dann haben wir das Parlament gehabt, das verlangt hat, dass die Todesstrafe für verhaftete Revolutionäre verhängt wird. Also man sieht, hier wird im Gegenteil die Zügel angezogen, wenn ich das mal so etwas salopp sagen darf, oder wird sehr viel brutaler vorgegangen. Und wenn man es mal vergleicht mit anderen Situationen, und ich denke natürlich jetzt gerade an Syrien, wo die Iraner ja eine leidvolle Rolle gespielt haben, da ist mit großer Brutalität vorgegangen worden. Und man muss einmal sehen, wie es hier ist. Wenn man vergleicht man es aber mal mit 2009, dem Aufstand von einem halben Jahr, von einer halben Jahr Dauer, den ich vorhin beschrieben habe, dann scheint man hier aber doch vorsichtiger zu sein. Man hat es in Zeit angesehen. Dort ist der Prediger Abdul Hamid eigentlich erst dann so richtig bekannt geworden, als nach einer seiner Predigten Ende September dann einige Männer vor die lokale Polizeistation gezogen sind. Ich weiß nicht, was jetzt einige heißt, da sind die Berichte etwas unterschiedlich, die daraufhin sofort scharf geschossen haben. Und daraufhin sind die Proteste dort erst eskaliert. Also auch das Regime weiß, dass es da auf einem schmalen Grat geht, denn wenn es der Protest noch größer wird, wird es noch schwieriger für sie. Außerdem darf man nicht vergessen, sie hat im Augenblick keinerlei internationale Unterstützung. Die klassischen Freunde in Anführungszeichen im Augenblick sind die Russen. Die haben aber andere Sorgen. Auch die Syrer, mit denen sie verbunden sind, haben auch andere Sorgen. Also das Regime ist da schon vergleichsweise allein, wenn ich das mal so sage.
Jetzt habe ich immer mal wieder die Interpretation gelesen, dass das Regime zwar immer ankündigt, ja, wir greifen jetzt hart durch und es reicht jetzt, es dann aber doch nicht tut. Die eine Interpretation ist dann, es ist Unfähigkeit, dass sie das gar nicht können oder dass die Truppen das gar nicht können. Also dann gibt es im Internet Videos, wie dann Revolutionsgarden von Demonstranten durch die Straßen gejagt werden ihrerseits. Die andere Interpretation, und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, ist, dass die Regierung mit Absicht diese Proteste bis zu einem gewissen Grad zulässt, um der Bevölkerung ein Ventil zu geben, dass sie sagen, ja, die müssen sich jetzt mal abregen, dann ist die Luft raus und dann kommen alle wieder runter und dann geht's weiter.
Ja, es kann durchaus beides sein. Da eben die Proteste im ganzen Lande sind, sind natürlich auch die Revolutionsgarden gezwungen, ins ganze Land zu gehen. Und dann sind sie nicht mehr in einer Übermacht, sondern möglicherweise in einer Unterzahl. Und dann kann genau das passieren, was Sie geschildert haben, was ja auch in Zeitern eben geschehen ist, wo dann die Polizeiwache und die Leute dann wirklich rausgejagt wurden. Also das ist das eine. Das zweite in der Tat, es gibt eine Situation in Algerien vor 2-3 Jahren, der sogenannte Chirac, wo dann auch Hunderttausende auf den Straßen waren, Millionen sogar, um letztendlich einen neuen Präsidenten zu wählen und wo dieses dann sukzessive, auch mit der beginnenden Kälte, sich dann und dann auch den Corona-Maßnahmen, die also eine gewisse Legitimität erlaubten, um die Proteste einzuschränken, dieses dann erfolgt ist. Also es kann durchaus sein, dass es beides ist, aber ich glaube auch nicht, dass das Regime mit einer zu brutalen Gewalt durchgreifen kann, wenn es will, selbst wenn es könnte, weil eben die Gefahr einer noch größeren Eskalation auch für sie auf der Hand liegt.
Jetzt haben Sie ja die Proteste von 2009 angesprochen und andere Proteste, die es immer mal wieder gab im Iran. Wie gefährlich sind denn diese Proteste jetzt tatsächlich für das Regime? Wir sprechen ja jetzt nicht nur von Demonstrationen, Sie haben das Wort Revolution genannt. Ist es denn wirklich eine Revolution? Ist das wirklich so gefährlich, dass wir eventuell sogar einen Machtwechsel im Iran erleben können?
Ja, das ist die Frage, die tatsächlich noch unklar ist. Also das Ziel dieser Demonstranten scheint tatsächlich ein Machtwechsel zu sein. Was allem, was wir hören, ist, dass sie sich nicht mehr mit einigen kleineren Änderungen zufrieden geben will. Auch das, was man sich ja vielleicht vorstellen könnte, das Lockern des Kopftuchesverbot, ist aus der Sicht der Regierung oder des Regimes, würde ich mal sagen, gefährlich, denn das ist das Symbol für seine Interpretation des Islams. Und wenn dieses Symbol aufgeweicht würde, würde eigentlich die ganze oder ein Teil der islamischen oder religiösen Legitimität des Regimes in Gefahr geraten. Also deswegen sind sie offensichtlich der Auffassung, auch hier nicht nachgeben zu wollen. Außerdem ist es in dieser Region sehr häufig so, dass man sagt, man kann nicht aus Schwäche nachgeben, sondern man gibt aus Großzügigkeit nach, aber nicht aus Schwäche. Also deswegen sieht es eher nach Konfrontation aus. Ob es tatsächlich dann dazu führt, ist ganz schwer zu sagen. In The Wall Street Journal vor einigen Tagen ist ein Bericht erschienen, der also darauf hinwies, dass angeblich Amerikaner hier auch diese Revolutionäre unterstützen. Das blieb sehr vage. Man weiß ja auch nicht genau, wie sauber dieses ist, aber häufig sind an diesen Berichten etwas dran. Aber es ist auch ganz eindeutig, dass keine Waffen eingesetzt werden. Und auch der Versuch der Regierung, hier immer wieder Ausländer hier ins Spiel zu bringen, scheint auch nicht richtig zu fruchten im eigenen.
Jetzt hatten Sie vorhin schon die Verbündeten des Iran angesprochen. Wie sieht es denn mit den anderen Ländern rings um den Iran aus? Also wie betrachten die denn die Proteste? Also wie sieht der Irak beispielsweise die Proteste im Nachbarland? Wie sieht es Pakistan? Und insbesondere natürlich würde mich interessieren, wie sieht Israel diese Proteste?
Ja, man wartet jetzt erstaunlicherweise ab. Das ist ganz interessant. Pakistan ist, obwohl es eine Nachbarregion von Teheran ist, jetzt erstmal nicht unbedingt davon betroffen. Natürlich, Belutschen sind auch Teil von Pakistan, aber das ist jetzt weniger interessant. Aber die anderen natürlich. Wie gesagt, die Vorwürfe des iranischen Regimes ist genau diese Staaten, die dort einmischen, also Israel, Saudi-Arabien und die USA. Aber es ist bisher nicht zu erkennen, dass tatsächlich passiert. Und auch die öffentlichen Proteste in Israel beispielsweise sind ja sehr spät und auch relativ gering erfolgt. In Saudi-Arabien gibt es sowieso keine Proteste. Aber natürlich sind alle sehr bewusst, dass falls es hier zu einer Regimeänderung durch die eigene Bevölkerung kommen wird. Natürlich auch das ganze geopolitische System sich möglicherweise neu orientieren wird. Und deswegen ist natürlich ein riesiges Interesse. Also in Saudi-Arabien wartet natürlich ab und guckt, was passiert. Saudi-Arabien als großer Gegner, sowohl geopolitischer als auch religiöser Gegner, aber auch alle anderen eigentlich. Im Jemen weiß man nicht genau, was das bedeuten wird. In Syrien weiß man das nicht genau. Auch die Russen letztendlich, die ja im Augenblick auf Waffenlieferungen aus dem Iran angewiesen zu sein scheinen, gucken natürlich auch dahin. Also sie sehen, die Interessen sind sehr groß, aber man kann zumindest in der Öffentlichkeit, das ist in diesen Ländern natürlich auch sehr viel geringer, sehr viel weniger sehen, also dass das abzuwarten, zumindest nach außen hin, scheint im Augenblick die Devise zu sein.
Hm. Welchen Einfluss versuchen denn andere Länder auf diese Proteste zu nehmen? Also es gibt ja immer wieder die Forderung, dass Sanktionen verstärkt werden sollen. Wäre das ein Mittel, um die, sage ich jetzt mal, die Revolution weiter voranzutreiben oder im Gang zu halten?
Ja, sicherlich. Also zunächst ist das wichtig als ein Symbol der Unterstützung für die Iraner, die ja wirklich mit ihrem Leben dort für die Freiheit einstehen, in einer ganz besonderen Art und Weise. Also anders als die Ukrainer, aber in einem gewissen Maße auch, kann man es schon vergleichen. Ja, Europäer haben ja jetzt auch gerade gestern, Montag, Sanktionen beschlossen. Und zwar zielgerichteter gegen das Regime, also gegen die Revolutionsgard, gegen insgesamt 31 Personen, die man dort im Visier hat, um eben auch ganz direkt hier das Regime zu treffen. Da gab es gewisse Zögerungen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man erstmal abschätzen wollte, wie sich das entwickelt. Denn gleichzeitig liefen ja Verhandlungen über das Nuklearabkommen mit dem Iran. In der Tat ist es jetzt kaum vorstellbar, dass man hier noch weitermacht. Deswegen hat sich offensichtlich die Europäische Union dazu entschlossen, jetzt eben diese doch sehr deutlichen Signale zu senden. Und wie gesagt, für die Bevölkerung ist das wichtig. Aber man darf es auch nicht überschätzen. Das ist so ein Symbol, ein wichtiges Symbol, was sicherlich auch trifft. Aber diese Art von Sanktionen werden diese Leute nicht unbedingt abschrecken, denn sie stehen natürlich mit dem Rücken zur Wand.
Hm. Könnte sich dieser Konflikt oder sag ich mal, könnte sich diese Revolution zu einem Konflikt im Mittleren Osten entwickeln, wenn wir sagen, wir Russland sagt, okay, diese Revolution ist zu heiß, uns gehen jetzt hier die Waffenlieferungen flöten, wir müssen da eingreifen. Kann es dann sein, dass wir auch im Iran einen Stellvertreterkrieg erleben?
Unter gegenwärtigen Voraussetzungen halte ich das für wenig wahrscheinlich, weil einfach die Russen bereits an die Grenze ihrer Fähigkeiten herangekommen sind. Also Ukraine ist ja das eine Stichwort. Da sehen wir ja jetzt, wie sehr die Russen dort in der Ukraine in die Defensive geraten sind. Auch in Syrien, was für sie strategisch sehr wichtig ist, wegen des Zuganges zum Mittelmeer, haben sie, nach dem, was wir wissen, eine Anzahl ihrer eigenen Truppen herausgeholt, klassischerweise auch im Vertrauen auf die Iraner, die dort noch die entsprechenden Unterdrückungsmaßnahmen des Regimes stützen, die aber wiederum jetzt auch in Schwierigkeiten geraten. Also ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass die Russen jetzt mit einer nennenswerten Zahl in den Iran mit Truppen dabei sind, denn das Land ist ja riesig, nicht? Das ist also nicht einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass es da einige Berater gibt, die vielleicht aus eigenen Erfahrungen glauben, da die richtigen Tipps zu geben, wie man Diktatoren an der Macht hält. Das kann ich mir vorstellen, aber im größeren Umfang halte ich das für eigentlich unwahrscheinlich.
Hm. Jetzt hatte ich ja anfangs gesagt, es scheint in den Medien so zu sein, dass die Demonstrationen eingeschlafen sind, dass im Iran nichts mehr passiert, dass da Ruhe eingekehrt ist. Sie hatten direkt am Anfang gesagt, das stimmt nicht. Sind die Proteste wirklich immer noch so stark, wie sie im September, Oktober waren?
Ja, nach dem allem, was wir hören, in der Tat. Aber das Problem ist eben, dass die Informationen nicht mehr zu uns da draußen gingen. Also das Regime hat offensichtlich sehr fähige IT-Spezialisten dort. Das Internet wird verlangsamt. Die sozialen Medien sind gestoppt oder werden unterbrochen, sodass die Kommunikation sowohl nach außen schwierig ist als auch nach innen. Und jetzt aber gerade haben die die Revolutionäre, die verschiedenen Aktivisten zu Demonstrationen, großen Massendemonstrationen aufgerufen in den nächsten Tagen. Und offensichtlich erfolgt dieses auch wieder ganz klassisch analog mit Papieren, mit Flugblättern, weil das Internet nicht mehr funktioniert. Also diese Dinge sind da offensichtlich. Aber wie gesagt, es ist auch für die Medien eben schwieriger zu greifen. Aber wenn Sie in den deutschen Printmedien gucken, findet es häufiger statt, in den sozialen Medien oder den anderen weniger, weil dort die Bilder fehlen.
Jetzt gab es ja in den sozialen Medien, weil Sie das Stichwort gerade genannt haben, ja auch viele Solidaritätsbekundungen, insbesondere am Anfang, als die Proteste sich vor allen Dingen um die Rechte der Frauen, um das Thema Kopftuch gedreht haben. Und wir haben dann Bilder gesehen von Frauen, insbesondere, die sich die Haare öffentlich abgeschnitten haben. Sind diese Solidaritätsbekundungen denn auch in den Iran gedrungen und wie wurden die dort aufgenommen?
Ja, anscheinend sind sie dorthin gedrungen, denn natürlich kann man die internationalen Medien zwar verlangsamen, man kann sie aber nicht völlig stoppen. Es wird immer wieder hochgeladen und man kann über VPN-Tunnels natürlich an Informationen herankommen, die sich dann im Land auch verbreiten oder einfach klassisch verbreitet werden. Also anscheinend ist das angekommen und es wurde wohl auch als ein starkes Zeichen der Solidarität empfunden. So berichten es jedenfalls Personen, die Kontakte in den Iran haben. So muss man es einmal sagen. Deswegen sind diese Zeichen auch sehr wichtig, auch die großen Demonstrationen, die hier ja auch in Deutschland stattgefunden haben, in Berlin und in ganz Europa, sind auch empfunden worden als ein Zeichen der Unterstützung, gar keine Frage. Aber wahrscheinlich werden wir uns auch dort, wie möglicherweise in der Ukraine, auf eine längere Periode einstellen müssen von Unsicherheit.
Das wäre dann auch meine letzte Frage. Was glauben Sie denn, wie es weitergeht im Iran?
Ja, also so wie ich gerade geschildert habe, es wird wohl noch eine Weile dauern. Es ist im Augenblick so ein Kräftegleichgewicht. Und da wird sich herausstellen, ob tatsächlich die Revolution weiterhin die Kraft hat, das Regime zum Abdanken zu zwingen. Es wird aber nicht einfach werden, denn diese Revolutionswächter und ihre ganzen Anhänger leben davon, das ist ihre Existenz und sie haben kaum etwas, wo sie hingehen könnten. Also sie werden da schon ziemlich, ziemlich hart kämpfen. Also es kann sein, dass sogar auch noch Kämpfe ausbrechen und wenn es sich gar nicht ändert, dass tatsächlich dann auch die Opposition zu Waffen greift. Wir haben das in Syrien beobachtet. Ich hatte ja gesagt, dass ich da der damalige Zeit als Botschafter war, da waren ein halbes Jahr lang tatsächlich friedliche Demonstrationen, Proteste, Hunderttausende in den Straßen. Und als das gar nichts bewegte, fingen die an, sich zu bewaffnen. Und wir haben also diesen blutigen Bürgerkrieg dort entwickelt, erlebt. Also ob das auch die Richtung ist, auf die der Iran zusteuert, mag man schwer zu sagen, aber dass dieses Regime freiwillig abdankt, das halte ich für schwer vorstellbar.
Herr Dr. Reinicke, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns eine Übersicht über die aktuellen Proteste oder die aktuelle Revolution im Iran gegeben haben. Herzlichen Dank.
Gerne, tschüss auch.
Dr. Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orient-Instituts zur Lage im Iran. Und wenn wir über den Iran sprechen, das haben wir im Interview ja auch getan, dann geht es auch immer um Wirtschaftssanktionen und um die Wirtschaft. Und das ist das Stichwort für die nächste Folge, Michael. Dann geht es um Wirtschaft, aber nicht im Iran, sondern bei uns in Deutschland. Du hast dir jemanden eingeladen und verrätst uns jetzt bestimmt auch, wen und worüber genau du gesprochen hast mit ihm.
Also ich habe Daniel Eckert eingeladen, er ist Redakteur bei der Welt, dort im Wirtschaftsressort und er schreibt immer aus meiner Sicht sehr, sehr spannende Texte und Artikel für den Wirtschaftsteil der Welt und er hat einen Artikel geschrieben am 30. August mit drei Szenarien für Deutschland, so kann sich die deutsche Wirtschaft nach der Krise entwickeln und das fand ich sehr spannend, deshalb war er bei uns zum Vortrag und natürlich auch im Podcast.
Genau, den Podcast hört ihr in der nächsten Folge, also wenn ihr wissen wollt, wohin sich die deutsche Wirtschaft womöglich entwickelt in naher und ferner Zukunft, dann hört bei der nächsten Folge wieder rein. Politik auf den Punkt gebracht, überall da, wo es Podcasts gibt. Und dann hören wir uns dann wieder. Bis dahin.
Ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.